Herzlich willkommen zum Covid-19 Business Challenge Podcast, eine Initiative der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. In unserer heutigen Episode spricht der Geschäftsführer des Rotonda Business Clubs, Uwe Kessel, mit Professor Dr. Tobias Kollmann, Inhaber des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen. Sie gehen der Frage nach, was die Auswirkungen von Covid-19 auf die Start-up-Szene in Deutschland sind, insbesondere im Hinblick auf Investitionsklima und Gründungen.
Ja, lieber Tobias, Tobias Kollmann heute hier im Gespräch mit mir zum Thema Startups in Zeiten von Covid-19. Ich freue mich, dass wir uns heute hier im Club treffen können, natürlich Corona-gerecht mit Abstand dieses Gespräch führen können. Du bist selber schon lange als Business Angel aktiv gewesen, hast auch mehrere Business Angel-Vereine initiiert, warst auch und bist auch noch in unterschiedlichen Beiräten zum Thema digitale Wirtschaft und Startups, bist in der Hochschule in Essen im Lehrstuhl aktiv, förderst das an vielen Enden, hast also einen sehr guten Überblick über das Geschehen. Und wir wollen heute mal auf das Thema schauen, wie Startups eigentlich durch Corona, durch den Virus betroffen sind, wie da aktuell agiert wird und mal die eine oder andere Frage diskutieren. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde auch gerne direkt starten, zu sagen, vor Corona, wie war da die Situation für die Startups in Deutschland? Meine Wahrnehmung war, da war viel los, es war im Aufwind. Wie würdest du die Lage beschreiben oder wie war die Situation vor Corona aus deiner Sicht?
Ja, lieber Uwe, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns mal auf diese Art und Weise sozusagen austauschen können. Und wir sind ja quasi unter uns, von daher freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Und ich begleite dich ja und den Club auch schon seit vielen Jahren. Von daher toll, dass das mal an dieser Stelle jetzt in diesem Format klappt. Ja, was ist über die Startup-Szene zu sagen vor Corona? Da sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus. International gesehen waren wir zwar immer noch nicht führend und sind immer noch ein bisschen hinterhergelaufen, aber es hat sich doch in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Und man kann doch sagen, dass wir eine substanzielle Startup-Szene hatten, die wir in den letzten Jahren hochgezogen haben über viele, viele Aktivitäten, Förderprogramme, aber eben auch durch ein, ja, ins Schaufeld zerstellen dieses Themas, dass Startups jetzt auch mit Fernsehsendungen, Höhlen der Löwen etc. pp. ja auch gesellschaftlich ein Stück weit sexy geworden sind, spannend geworden sind, ein größeres Interesse bekommen haben und vor dem Hintergrund alle Beteiligten erkannt haben, dass Startups eben substanziell für die Wirtschaft einen Beitrag leisten. Jedes Startup schon innerhalb der ersten 3 Jahre ja weit über 10 Arbeitsplätze schafft und so weiter und so weiter. Die Innovationskraft, gerade auch im digitalen Bereich, wesentlich durch Startups in Deutschland getragen wird. Und so eben egal, wo man hinschaut, und zwar nicht jetzt nicht nur nach Berlin, sondern eben auch nach vielen, vielen anderen Städten und Regionen, das Thema Startups, gerade auch eben, was neue Medien und Digitalisierung angeht, ja schon einen wirklichen Fortschritt gemacht haben. So, und da kann man schon sagen, ist viel passiert, zu Recht. Und es ist sicherlich noch nicht da, wo wir hin wollten und hin wollen müssen, sondern das ist an der Stelle vielleicht noch ein bisschen noch mit Zielen verbunden, die wir nicht erreicht haben. Aber die Gründerszene war da, sie war substanziell und sie hat eben auch spannende Geschichten geschrieben.
Kann ich nur aus meiner Perspektive ein Stück weit bestätigen. Einige sprachen ja schon von goldenen Zeiten. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit ist. Schauen wir doch mal in das Thema ein bisschen tiefer rein. Der eine Punkt ist ja zu sagen, wie viele Neugründungsideen gibt es? Wie viele bekommen tatsächlich danach ein Erstinvestment? Wie viele werden danach von VCs weiterfinanziert? Wenn du nochmal da genau drauf schaust, weil ich sag mal, viele Jahre drehte sich alles nur um Berlin und inzwischen gab es ja ganz viele andere Initiativen. War die Investment-Tätigkeit in Startups größer? Es gab auch viele Abschreibungen, so Fördermöglichkeiten für Business Angels. Hatte das signifikant zugenommen oder war auch, ich sag mal, nur auf der Oberfläche mehr los?
Nein, das hat wirklich signifikant zugenommen. Wir sehen es in den Statistiken. Ich selber bin ja einer derjenigen, der den Deutschen Startup-Monitor mit begleitet, die Daten auswertet. Ich selber habe hier in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe an Programmen für die damalige Landesregierung mit aus der Taufe gehoben. Da gibt es beispielsweise ein Co-Investment-Programm mit Business Angels über die NRW-Bank, das Seed-Capital-Programm rund um die DEW-NRW-Initiative. Die haben, glaube ich, inzwischen weit über 100 Investments gemacht. Also alle Zahlen, die man sich anschaut, können an der Stelle nicht lügen. Und die zeigen eben, dass wir deutlich mehr Startups und deutlich mehr Investments haben. Wir haben auch deutlich mehr Investmentformen. Es ist sozusagen, ja, die Business Angels sind sehr, sehr wichtig. Auch da haben wir mehr in Deutschland bekommen. Aber eben auch, was staatliche Förderprogramme angeht und was an der Stelle aber auch das Thema VC angeht. Ich glaube, Geld war im Markt genug vorhanden. Vielleicht hat es an der einen oder anderen Stelle an guten Startups und Ideen gefehlt. Aber das Geldthema war eigentlich zumindest im Seed- und Startup-Bereich, also in dieser Frühphase, eigentlich nicht mehr so der limitierende Faktor. Nach hinten heraus, wenn es ums Wachstumskapital gegangen ist, so 50, 60 Millionen aufwärts, da haben wir immer noch ein Problem gehabt, um die Startups, die es in diese Region geschafft haben, wirklich zu Weltmarktführern zu machen, ja, und damit wirklich auch gerade im Digitalbereich gegen die ganz großen Internetkonzerne mal spielen zu lassen. Da waren wir und sind auch immer noch natürlich nicht so gut aufgestellt, aber alles, was in der Frühphase war, da sind wir doch deutlich weiter vorangekommen und ich würde zwar eben nicht sagen, es war paradiesisch oder es war Party, aber es war eben an der Stelle schon so, dass wer eine gute Idee hatte und wer sozusagen an der Stelle sich um Gelder bemüht hat, der hatte eben auch gute Chancen, etwas zu bekommen.
Ja, und dann kam Corona.
Und dann kam Corona.
Ja, dann kam Corona und wir haben Politiker gehört, die die sogenannte Bazooka rausholen und wurde erstmal mit starkem Fokus auf die, ich sage jetzt mal, etablierte Wirtschaft, Kurzarbeitergelder, KfW-Kredite, unheimlich viel initiiert. Aber an die Startups hat am Anfang so keiner so richtig einen Blick gehabt, hatte ich den Eindruck. Wie hast du das wahrgenommen? Also gerade so, ich sage jetzt mal, die ersten Wochen, März, April, als dann so alle so ein Gefühl dafür bekommen haben, in welche Richtung dieser wirtschaftliche Lockdown gehen kann.
Das kann ich insofern bestätigen, weil natürlich erstmal der Fokus auf die ganz großen bekannten Unternehmen fällt, natürlich auf unseren starken Mittelstand, auch viele Familienunternehmen. Die Startups standen am Anfang nicht so im Fokus, zu Unrecht. Warum? Weil die natürlich in ihrer Entwicklung irgendwann mal zu dem Mittelstand von morgen werden, ja, und zu den Familienunternehmen von morgen. Mhm. Und wenn die sozusagen wegbrechen, dann haben wir da eine Lücke, die da entsteht, die irgendwann mal später extrem auffallen wird. Deswegen war die Berücksichtigung von Startups relativ schnell, nachdem die anderen Zielobjekte sozusagen durch waren, schon sehr, sehr wichtig. Und da musste man auch aufmerksam machen, das haben wir getan. Ich selber als Vorsitzender des Beirats der jungen digitalen Wirtschaft habe zusammen mit dem Beirat dort ein entsprechendes Papier formuliert mit konkreten Vorschlägen, was man jetzt für die Startup-Szene tun muss. Ich habe auch beim Manager-Magazin im Rahmen einer meiner Kolumnen sozusagen mit dem Titel Rettet die Startups auch intensiv darauf hingewiesen, dass man da was tun muss. Warum? Weil die eben tatsächlich noch weniger Substanz haben als alle anderen. Die sind quasi per Definition auf Kante genäht, weil sie immer nur das gerade zur Verfügung haben, was sie auch einsetzen können. Sie haben an der Stelle sozusagen extrem und sehr, sehr schnell darunter gelitten, dass entweder die Kaufbereitschaft zurückgegangen ist, aber auch die großen Unternehmen als Kooperationspartner oder vielleicht auch als Abnehmer von Prototypen alles verschoben haben. Vielleicht sind auch da die eine oder andere Lieferkette zusammengebrochen. Und natürlich auch für die, die gerade in einem Finanzierungsprozess waren, auch da haben natürlich die Investoren gesagt, oh, sorry, aber jetzt müssen wir kurz mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und dann geht es eben relativ schnell das Eingemachte. Und deswegen mussten wir da, glaube ich, auch zu Recht sehr intensiv darauf hinweisen, weil eben auch die ganzen Hilfspakete, die da geschnürt wurden, am Anfang eben überhaupt nicht für die Startups geeignet waren.
Und die Bundesregierung hat ja reagiert und entsprechende Maßnahmen erlassen. Wenn du schaust, was da jetzt an Maßnahmen initiiert wurde, wird ja ein Stück weit differenziert zwischen Startups, die VC finanziert sind, also schon einen größeren Finanzinvestor an der Seite haben, und Startups, die das nicht haben, die kein VC haben. Was ist deine Einschätzung zu diesen Maßnahmen? Die Bundesregierung hat reagiert. Trifft das den Nerv im Markt oder gibt es da vielleicht weiteren Handlungsbedarf?
Ich glaube, dass wir zunächst einmal positiv feststellen können, dass etwas getan wurde. Ob das jetzt wirkt, das werden jetzt erst die konkreten Erfahrungen zeigen. Auch wie schnell das Geld ankommt, wird sich erst zeigen. Das ist ja auch ein Thema, Eben gerade bei den Startups, dass dieses neue Paket nicht nur schnell geschnürt werden musste, sondern eben, dass es jetzt auch wirklich schnell zum Tragen kommt, weil eben, und diese Prognose gibt es, jetzt schon im Mai, spätestens im nächsten Monat, viele, viele Startups ja sozusagen die Grätsche machen werden, wenn dann eben kein Geld da ist, was dann wirklich auch auf dem Konto ist, um eben an der Stelle auch die Angestellten weiter zu finanzieren. Wir haben ja hier auch ein anderes Thema. Es geht ja bei Startups darum, dass die weiterentwickeln müssen. Mhm. Es geht nicht darum, sozusagen über Kurzarbeitergeld oder andere Finanzierungshilfen sozusagen den Status quo zu erreichen, sondern die müssen sich weiterentwickeln, weil die Produkte müssen auf den Markt. Das heißt, hier wird Geld benötigt, damit die Entwicklung weiterlaufen kann und nicht um den Status quo zu retten. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen. Und wenn man sich die ersten Pakete angeschaut hat, dann waren die halt sehr, sehr stark darauf gemünzt, dass man eben schon etabliert im Markt war, eine gewisse Historie hatte, Mitarbeiter über erstmal Urlaubsregelungen und dann über Kurzarbeitergeld in irgendeiner Art und Weise hat abfangen können und so weiter und so weiter. Das alles war für Startups, weil die auch teilweise eben über Hausbanken überhaupt gar keine Kredite stellen konnten. Denn die Hausbanken haben die abgelehnt als Risikofaktor. Die privaten Gründer konnten die Risikolücke an der Stelle nicht mit privaten Bürgschaften sozusagen lösen oder schlagen. Und das war an der Stelle sozusagen die Notwendigkeit, über andere Aspekte nachzudenken. Wir haben da vom Beirat konkrete Vorschläge gemacht. Und diese Vorschläge sind jetzt zum Teil umgesetzt worden in diesem 2-Milliarden-Paket für Startups oder speziell für Startups. Und dabei wird differenziert, und das ist auch gut und richtig so, denn es gibt dort zwei Säulen. Die eine Säule ist tatsächlich für Startups, die bereits Investoren haben, die jetzt sozusagen gematcht werden in dem Geld, was sie jetzt weiterhin geben, um dann sozusagen an der Stelle das vom Bund ergänzen zu lassen, um die nächsten Schritte gehen zu können. Ich glaube, das ist gut und richtig so. Und da muss man auch natürlich hingucken und aufpassen, weil da sind Steuergelder etc. pp. Und da gab es auch eine große Diskussion, dass man jetzt sozusagen nicht in die Gefahr laufen sollte, Startups per Staat Geld zu geben, wo die Investoren eben kein Geld mehr gegeben hätten, weil sie vielleicht nicht selber dran glauben oder weil sie eben an der Stelle vielleicht gar nicht so zukunftsträchtig gewesen sind. Ich glaube, dass mit diesem Matching-Gedanken, dass sowohl eben das private Geld hier nochmal vorhanden sein muss und dann erst der Staat nochmal was dazu gibt, an der Stelle schon viele Probleme gelöst werden. Genauso wichtig ist diese zweite Säule, und das ist eben sozusagen der Bereich an Startups, der bislang eben so ein bisschen durchs Rost gefallen ist, nämlich die keinen Investor haben. Und das ist an der Stelle der überwiegende Teil. Man darf nicht vergessen, auch das wissen wir aus dem deutschen Startup-Monitor, nur die wenigsten haben tatsächlich Venture Capital an Bord im Hinblick auf die Gesamtmenge. Ja, man kann etwa von 80% ohne und 20% mit Venture Capital ausgehen. Mhm. Sondern das bedeutet, hier geht es um Unternehmen, die eben an der Stelle noch keine Investoren haben und trotzdem super und entwicklungsfähige Geschäftsmodelle und Ideen haben und eben an der Stelle sozusagen im Moment vom Kapitalmarkt, ja, vom privaten Kapitalmarkt eben nichts bekommen, ja, weil dort alle Schotten dicht gemacht wurden. Die retten gerade ihre eigenen Portfolios, alles nachvollziehbar. Und dafür ist sozusagen diese zweite Säule. Und das ist aus meiner Sicht entscheidend. Und man darf auch nicht vergessen, es geht bei der Finanzierung und bei diesen Rettungsmaßnahmen für Startups, geht es nicht nur darum, Bewertungen zu retten oder Investorenwünsche zu reflektieren, sondern es geht um die betroffenen Menschen in den Startups. Und das sind die Gründer und das sind eben die ersten Angestellten, die dort sind. Und das wird in den Diskussionen oftmals vergessen, ja, wenn man da etwas, ja, ich sag mal, zu grobkörnig draufschießt, ja, dass man dann eben die Einzelheiten, dass es eben auch hier Menschen sind, ja, genau wie in allen anderen Wirtschaftszweigen auch, die eben irgendwas versuchen, auf die Beine zu stellen.
Das finde ich ganz, ganz spannend, deine Wahrnehmung oder was du da aus dem Markt berichten kannst. Wir organisieren ja bundesweit auch die sogenannte Rotonda Investor Lounge, wo Investments in Startups organisiert werden. Normalerweise von Angesicht zu Angesicht in 8 Städten. Die finden jetzt auch online statt. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, haben tatsächlich 220 Leute sich mittags um 12 Zeit genommen, um sich 3 Startups anzuschauen. Auch wir haben ein Investment nach dieser Veranstaltung organisiert. Also es ist tatsächlich 200.000 Euro investiert worden in ein sehr junges Startup. Aber ich sage jetzt mal, die Investitionsfrequenz ist deutlich nach unten gegangen. Und auch da kriegen wir das Feedback von unseren Mitgliedern, dass sie halt sagen, ja, ich habe schon 5, 6 Startup-Beteiligungen. Ich gehe davon aus, dass ich da auch nochmal finanzieren darf. weil die jetzt ein bisschen länger brauchen werden, um Kunden zu überzeugen und weil sie nach wie vor auch investieren müssen in Entwicklung. Und es ist genau richtig, was du sagst, da geht es ja nicht um Überbrücken oder so, sondern es geht ja darum, tatsächlich Märkte zu erobern. Also an der Stelle ganz, ganz spannender Prozess. Ich würde auch nochmal gerne drauf schauen wollen, wenn wir jetzt so in die weitere Entwicklung sehen. Wir sind jetzt im Mai angekommen, also schon eine ganze Weile mit Corona unterwegs und sehen jetzt, dass die Aktivitäten deutlich zurückgefahren sind. Die Regierung hat entsprechend reagiert. Aber wir reden ja auch immer so von Ökosystem, wir reden von tatsächlich auch ganz vielen Veranstaltungen, die das Start-up-Leben ja irgendwie ein Stück weit ausmachen. Was erwartest du denn so in den nächsten Monaten? Also der Ausblick ist ja zu sagen, das wird uns noch eine Weile begleiten. Einige reden von zweiter, dritter Welle, das sollen die Virologen entscheiden. Aber der politische Entscheidungsprozess bleibt ja schwierig. Also was ist denn so deine, wenn du heute drauf schaust, kann nächste Woche wieder ganz anders aussehen, das wissen wir auch. Aber wenn du heute drauf schaust, was wäre so deine Einschätzung, was das Start-up-Leben so in den nächsten 2-3 Monaten angeht, was da zu erwarten ist?
Also ich meine, das Startup-Leben grundsätzlich ist ja noch nie ein Zuckerschlecken gewesen. Es ist immer mit harter Arbeit verbunden und wenn die Rahmenbedingungen jetzt so sich verschlechtern, Klammer auf, übrigens nicht für jeden, Klammer zu, Absolut. Dann haben wir an der Stelle natürlich noch einmal eine besondere Herausforderung, wo es eben heißt, noch einmal stärker, intensiver und natürlich auch noch mal mit mehr Schweißperlen auf der Stirn dieses Startup-Leben weiterzuführen und an der Stelle vielleicht auch die gute Idee, über diese Zeit zu retten. Denn ich glaube, dass wir noch eine ganze lange Periode mit den Auswirkungen zu kämpfen haben. Und wie gesagt, da wird es auch Gewinner und Verlierer geben. Ich glaube, dass wir auch ein paar Gewinner schon gesehen haben, insbesondere bei den Online-Lebensmitteldiensten, die natürlich in dieser Zeit besonders jetzt nachgefragt sind. Aber auch die, die eben rechtzeitig auf Digitalisierung, E-Commerce gesetzt haben und die Lieferungen weiterhin ermöglicht haben, sieht man eben auch einen deutlichen Zuwachs. Bei anderen, die natürlich auch hier, sage ich mal, gerade auch im digitalen Bereich mit realen Produkten dahinter oder realen Erlebnissen wie Reisebranche etc. pp., Stichwort Trivago und andere, haben natürlich an der Stelle ein Problem, genauso wie viele andere reale Unternehmen auch. So, das heißt, es gibt immer Gewinner und Verlierer und aus meiner persönlichen Überzeugung gibt es auch keine schlechten Zeiten für gute Ideen. Auch damals nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes haben wir eine ganze Reihe an spannenden Unternehmensgründungen unmittelbar in der Zeit danach gesehen.
WhatsApp zum Beispiel, ja.
Dann später Facebook, Xing und andere. Sodass ich glaube, dass wir das Unternehmertum als solches weiterhin sehen werden. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz klar, wir werden noch mal eine größere Insolvenzwelle sehen mit ein bisschen Nachlauf, weil natürlich jetzt alles ad hoc versucht, sich zu retten und sich über Wasser zu halten. Das wird auch einigen gelingen. Vielen werden aber erst in 2-3 Monaten dann doch in der Substanz die Luft ausgehen, sodass wir sicherlich im Laufe dieses Jahres sowohl bei den Großen, aber auch bei vielen Kleinen noch die eine oder andere Überraschung sehen werden von denen, die es dann leider eben nicht schaffen. Und jetzt muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Und ich hoffe, dass wir an der Stelle sozusagen ein Stück weit einen kühlen Kopf behalten. Corona kann an der einen Stelle nicht alles entschuldigen, aber auf der anderen Seite muss man eben auch dann Verständnis haben, wenn es eben aufgrund dessen, was eben dann auch wahrscheinlich mit Kaufkraftrückgang etc. pp., sich gesamtwirtschaftlich, wenn dann erst einmal die Konsequenzen mit mehr Arbeitslosen und so weiter, sich dann auch auf das ausgebende Kapital dann niederschlägt. Das muss man dann an der Stelle einfach auch immer im rechten Winkel und im rechten Blick haben. Ja.
Schauen wir doch mal positiv drauf. Coronavirus hat dazu geführt, dass, glaube ich, jeder in Deutschland gefühlt und ich mag vielleicht jetzt den einen oder anderen ausschließen, tatsächlich das Thema Videotelefonie und Videomeetings kennengelernt hat. Das hat zu einem radikalen Wechsel von Arbeitsweisen geführt. Für alle Unternehmen, auch hier, die wir hier im Club so haben, mussten sich radikal umstellen. Homeoffice, früher Riesenproblem, lange Diskussionen. Ich würde fast sagen, im Tagesstundenbereichen fast allen Unternehmen umgesetzt. das hat ja dann wiederum auch eine Chance. Das hat ja auch eine Chance zu sagen, das ganze Thema Umgang mit digitalen Medien hat eine Diffusion bekommen, die vielleicht sonst noch mal 10 Jahre gedauert hätte unter Umständen. Ich habe keine Ahnung, es ist mal so eine Vermutung. Wie hast du da den Eindruck gewonnen, dass so das als Prediger von digitalem Verhalten da jetzt liegen da auch ganz viele Chancen? Siehst du auch ganz viele Gewinner an der Stelle, die vielleicht auch hier den Rückenwind Corona mitnehmen konnten?
Also ich glaube, was Corona auf alle Fälle gezeigt hat, dass das Thema Digitalisierung und alles das, was damit in Verbindung steht, und zwar jetzt nicht nur in der Absatz-, Produktions-, Präsentationsebene, sondern eben auch in dem gesamten Organisations-, Arbeitsebenenbereich, hat jetzt nochmal unsere Schwächen aufgedeckt, und zwar gnadenlos, die wir in den letzten Jahren, dadurch, dass wir dieses Thema halt eben gerade im Mittelstand, aber auch in den größeren Unternehmen nicht konsequent gespielt haben, ja, dass das jetzt eben schonungslos offengelegt wird. Und das ist aus meiner Sicht natürlich an der Stelle eine Riesenchance, das jetzt sozusagen in dieser Erkenntnis dann für die Zukunft anders zu machen. Und jetzt ist wirklich echtes Digital Leadership auch in den Unternehmen geplant und gefragt, inwieweit jetzt sozusagen die Versäumnisse der Vergangenheit in dieser Thematik aufgeholt werden und dann eben man sich besser für die Zukunft aufstellen kann. Und für Startups sehe ich da insbesondere die Chance, weil sie natürlich klein und flexibel sind und damit auch schneller auf Veränderungen reagieren können. Und das ist ihre große Chance im Gegensatz auch zu den großen Unternehmen, die jetzt an der Stelle zwar auch gezwungen werden und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schnell bis panisch etwas tun, aber am Ende immer noch eine Organisation mit sich herumschleppen, wo eben das Thema digitale Transformation an der Stelle etwas langsamer funktionieren wird. Und wenn jetzt die Startups sich auf diese neuen Aspekte gerade auch rund um Digitalisierung einstellen, dann glaube ich, dass wir da vielleicht sogar eben wirklich eine Chance sehen, dass viele, viele dieser kleinen, jungen, agilen, ja, innovativen Startups mit ihren Ideen, speziell in dem Bereich, vielleicht dann tatsächlich zu großen, starken Unternehmen der Zukunft werden.
Auch sehr spannend, wie ich finde. Nochmal ein Blick in Richtung Hochschule. Du bist ja auch Professor und Lehrstuhlinhaber in Essen. Und auch die Hochschule war immer ein großes Anliegen von dir. Wir haben gemeinsam viele Veranstaltungen dazu gemacht, aus Gründen aus der Hochschule. Da ist ja auch häufig, wie kann ich aus der Wissenschaft oder gerade auch mit jungen Studenten Ausgründungen organisieren? Welche Veränderungen befürchtest du da oder was ist da vielleicht auch post-Corona oder während Corona jetzt zu erwarten oder wo siehst du da vielleicht Chancen und Risiken?
Also eine Chance ist, dass viele Studenten jetzt vielleicht erkennen, dass das Angestelltentum in etablierten Unternehmen vielleicht nicht mehr so gefragt ist und dass sozusagen auch die Einstellungspolitik an der Stelle vielleicht ein wenig zurückhaltender wird. Das wiederum lenkt den Fokus auf die Möglichkeit des eigenen Unternehmertums und der eigenen Selbstständigkeit, wie auch immer die gestaltet sein mag. Das heißt, immer dann, wenn es der klassischen Wirtschaft schlecht geht, gibt es durchaus eben, ich sag mal, eine Push-Wirkung für die Perspektive des Entrepreneurships. Mhm. Und ich hoffe, dass an der Stelle tatsächlich die Studierenden, und ich versuche ja meinen Studenten Grund- und Gründungswissen für die digitale Wirtschaft beizubringen, dass da eben das Interesse jetzt nochmal größer wird, sich um alternative Karrierewege zu kümmern und eben vielleicht dieses Risiko der eigenen Existenzgründung und des Startups an der Stelle tatsächlich in Angriff zu nehmen, weil es sich lohnen kann, wenn man halt hier in dem Bereich innovativ unterwegs ist. Ein Risiko sehe ich dahingehend, dass wenn wir sozusagen auf die zukünftigen Konjunkturprogramme schauen und auch auf die Ausgabenpolitik des Bundes, gerade im Hochschulbereich, auch in den dortigen Förderprogrammen, vielleicht an der Stelle gespart werden könnte, weil das Geld woanders halt eben jetzt gerade dringender benötigt wird. Das ist an der Stelle vielleicht nachvollziehbar, aber könnte gefährlich sein, mittel- bis langfristig. Warum? Weil man jetzt die Förderung, also wenn man jetzt die Förderung zurückzieht im Hinblick auf Ausgründungen oder Startups, die aus Hochschulen entstehen, etc. pp., ein Stück weit die Pipeline austrocknet. Und was meine ich damit? Wir sehen auch aus dem deutschen Startup-Monitor, dass die meisten Gründer in Deutschland ein Hochschulstudium haben. Das heißt, die Hochschule ist die wesentliche Quelle von unseren Gründern und damit auch für die Startups von morgen. Und wenn an der Stelle sozusagen eingespart wird und diese Tendenzen sind ein Stück weit schon beobachtbar in den Prioritäten von dem, was nach Corona kommen wird, dann könnte eben diese Pipeline an neuen Ideen, neuen zukünftigen Gründern wegbrechen. Und wenn das passiert, dann können die auch nicht die Lücke auffüllen, die jetzt gerade entsteht, wenn eben Unternehmen durch Corona, gerade im Mittelstand oder vielleicht auch das eine andere Familienunternehmen, an der Stelle es eben nicht schafft und damit eben an der Stelle eine Lücke reißt, die ja gefüllt werden muss für die Zukunft, damit wir unsere Wirtschaftskraft weiter so halten können, wie wir uns das vorstellen. Und das geht eben dann nur über Neugründungen und neue Startups, die eben neue Arbeitsplätze schaffen oder halt eben die vorhandenen in irgendeiner Art und Weise auffangen. Und deswegen darf an der Stelle aus meiner Sicht eben nicht gespart werden. Und wir müssen alles tun, dass das Thema Unternehmertum und Entrepreneurship an den Hochschulen jetzt noch einmal verstärkt, ja, tatsächlich gepusht wird, um eben diese Pipeline für die Zukunft zu füllen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass uns ja eine kleine Insolvenzwelle, hoffentlich klein, bevorsteht, bestehende Startups gerade Schwierigkeiten haben, den Sprung zu schaffen, dann ist durchaus nachvollziehbar oder umso wichtiger, dass dann quasi die nächste Generation der Gründer dann auch die Möglichkeiten Raum hat, aus der Hochschule heraus die nächsten Gründungen anzugehen und die entstehenden Lücken dann wieder aufzufüllen.
Übrigens auch eine Aufgabe für die Hochschulleitungen, ja, weil wenn man mal sich dort anschaut, wie die Positionierung ist, dann bilden eben die meisten Hochschulen immer noch viel zu sehr für das Angestelltentum aus und nicht für das Unternehmertum. Mhm. Und auch da kann man eine ganze Menge tun. Stichwort neue Studiengänge, Stichwort Lehrstühle in diesem Bereich, Stichwort übergreifende Kooperationen zwischen den Fakultäten und die Vernetzung zwischen den Hochschulen und den Ökosystemen vor Ort, ja, den entsprechenden Hubs, den Ausgründungszentren und so weiter und so weiter, halte ich an der Stelle für extrem wichtig und das muss jetzt wirklich als Schulterschluss aus einer Hand gespielt werden.
Vielen Dank, lieber Tobias, für deine Einschätzung. Wir haben über die Startup-Welt vor Corona, während Corona und auch einen kleinen Ausblick gegeben, was in den nächsten Monaten so ansteht. Ich bedanke mich für deine Expertise und Einschätzung und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank, Tobias.
Sehr gerne, lieber Uwe. Danke und haltet durch da draußen.
Das war der Covid-19-Podcast der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Bis zum nächsten Mal.